Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
Heute mit Kai Sarabi. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, Meets 54 Books heißt, ich habe drei Personen zugeschaltet vom Internetfeuilleton54books.de. Ich sag Hallo in den Äther.
Hallo.
Stellt euch doch mal kurz vor.
Berit bin ich.
Hallo Berit, wer ist denn da noch?
Hier ist außerdem noch der Johannes.
Und ich bin Tillmann und der dritte im Bunde. Beziehungsweise dann der vierte heute.
Genau.
Der die Runde komplett macht.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir reden heute über lustige Bücher, haben wir uns vorgenommen. Nicht über lustige Taschenbücher, das hätten wir vielleicht vorher festlegen sollen, dass wir das ausklammern. Ich hoffe, keiner von euch hat das lustige Taschenbuch als Thema mitgebracht. Wir machen das in unserem bekannten und beliebten Modus. Jeder hat ungefähr 8 Minuten Zeit, dann gibt es ein Tonsignal und dann wechseln wir zur nächsten These, zum nächsten Buch, zum nächsten Gedanken, zu diesem Oberthema lustige Bücher. Ja, über welches Buch habt ihr denn eigentlich zuletzt gelacht?
Das ist eine total gute Frage, mir fällt nichts ein.
Das ist eine wirklich gute Frage und führt ja eigentlich auch schon zur Krux des Themas, dass man tatsächlich bei anderen Medien wahrscheinlich sofort an was denken würde, also aus jetzt vielleicht bei Musik, aber so bei anderen erzählenden Medien wie Serien oder Filmen, da ist es, glaube ich, ganz klar, was lustig ist und was nicht, aber bei Büchern ist es gar nicht so einfach zu sagen, das war ein lustiges Buch, da habe ich drüber gelacht.
Finde ich total interessant, weil ich sofort ein Buch nennen könnte.
Welches denn?
Die Frau mit den 4 Armen von Jakob Nolte, was jetzt irgendwie auch relativ neu rausgekommen ist. Das ist, fand ich, ein sehr, sehr lustiges Buch. Und das ist auch tatsächlich auf Humor hingeschrieben, würde ich behaupten. Mhm. Also es ist nicht unfreiwillig komisch.
Ich finde die Frage immer spannend. Ist das so ein, ich fand das lustig oder ich habe gelacht? Weil das für mich nochmal so ein krasser Unterschied ist, ob du so wirklich so in der Bahn sitzt und einmal loslachst und dich umgucken musst, hat das jemand gehört und gesehen? Oder ob du so denkst, funny. Aber das können wir ja vielleicht im Laufe der Sendung noch aufdröseln.
Ich denke
auch. Wie lustig
auch.
Das wirklich war.
Ich finde das nämlich auch eine relativ interessante Frage, ob etwas wirklich quasi beabsichtigt lustig ist oder ob man lachen muss, weil es einfach auch irgendwie vielleicht ein bisschen ja verunglückt ist.
Dazu fällt mir tatsächlich was ein, worüber ich letztens gelacht habe, weil ich mich für ein literaturwissenschaftliches Projekt mit der Dichterin Friederike Kempner beschäftigt habe, die im 19. Jahrhundert dafür berühmt war, besonders schlecht zu dichten. Also da sind wir schon gleich im Bereich der Gedichte. Und ich habe jetzt hier mal gerade ein sehr kurzes Gedicht von ihr rausgesucht, über das ich wirklich sehr lachen musste. Und das ist, wie gesagt, nicht komisch gemeint. Da schreibt Friederike Kempner, besessen ist die Welt von Eigennutz und Geld und alles zum Verzweifeln dumm. Und aus eurem frenetischen Gelächter bemerke ich, dass es gar nicht so einfach ist.
Du kommst halt wirklich leicht in so dieses so, Onkel Albert hat Geburtstag und ich habe was gedichtet.
Ja.
Duktos rein. Und dann ist es schon einfach.
Es gibt ja so Momente, wo das, finde ich, total gut funktioniert, so Heinz Erhardt, aber da war auch, glaube ich, immer diese Heinz Erhardt-Performance dazu, die das irgendwie lustig gemacht hat. Also wenn irgendjemand anders die Made von Heinz Erhardt irgendwie vortragen würde, dann, glaube ich, würde man auch eher mit den Augen rollen, wage ich jetzt mal zu behaupten.
Wobei wir da jetzt ja quasi schon in der Mitte des Themas sind, weil dieses Gedicht ist ja, wie gesagt, nicht Heinz Erhardt-mäßig lustig gemeint, sondern ganz, ganz brutal ernsthaft. Aber ich glaube, wenn man diesen Kontext nicht hat, dann ist es nicht so lustig, wie ich gerade merke.
Wollen wir einfach gleich mal anfangen, bevor wir uns hier verquatschen. Ich habe überlegt, wir könnten ja das in alphabetischer Reihenfolge quasi machen, der Nachnamen. Also quasi,
oh Gott, hast du dir das aufgeschrieben?
Angefangen bei A. Ich weiß, wie ihr alle mit Nachnamen heißt. Johannes Franzen, Berit Glanz und Tillmann Winterling und ich Kais Harabi. Und wenn ich das Alphabet noch richtig in Erinnerung habe, meine Schulzeit ist ein bisschen her, dann müsste F wie Franzen der Erste sein.
Dann bin ich, dann muss ich hier.
Ja, Johannes hat ja eben gesagt, er möchte nicht anfangen. Dann würde ich jetzt tatsächlich nochmal konkret vorschlagen, wir rollen das Feld von hinten auf.
Das können wir auch machen.
Presche nach vorne.
Elegant vorgedrängelt, Tillmann, mit Argumenten.
Ja. Das habe ich gar nicht gesagt vorhin, interessant, aber gut. Das Narrativ muss klar bleiben.
Alles klar. Okay, Tillmann, dann bist du jetzt der Erste. Ich starte deinen Timer. Du hast 8 Minuten.
Also, ich habe mich in der Vorbereitung der Sendung gefragt, was sind lustige Bücher? Und so wie du eben gefragt hast, Kais, was habe ich für lustige Bücher gelesen? Also zuletzt. Es fiel mir, wie gesagt, nichts ein. Also ging ich zurück in der Vergangenheit und als erstes fiel mir dann ein, so Werke wie Berts Katastrophen. Das waren so...
Unglaublich komisch.
Und tatsächlich alle Leute, die ich gefragt habe im Vorfeld, sagten als erstes, boah, lustige Bücher, geht eigentlich nur Berts Katastrophen.
Ich kenne das gar nicht.
Das sind, glaube ich, 15 Werke von schwedischen Cousins. Die sind bei Oettinger erschienen. Ich habe vorhin bei Wikipedia geschaut, seit 2005 gibt sie, glaube ich, nicht mehr, oder 2015 oder so. Ist auch abgeschlossen in sich. Jetzt war aber aufgrund dieser Tatsache, okay, ich habe Berts Katastrophen, das ist eigentlich nichts, was man mit in den Podcast vom Deutschlandfunk bringen kann, ging ich weiter.
Dann wir sind ja offen für alles.
Ja, dann fiel mir ein, so in der Nach-Abi-Zeit habe ich so Tommy Jaud und sowas gelesen. Und das ist ja ein ähnliches Niveau wie Berts Katastrophen, also geht das auch nicht. Gestern also dann diese fürchterlich schreckliche Erkenntnis, richtig lustig ist meistens flach. Und flach kann keine gute oder große Literatur sein. Weil mir ja so diese krassen Emotionen, also dieses laut Loslachen in der Bahn, das kommt immer nur so mit dem Holzhammer aus den Leuten raus. Und Holzhammer ist nie subtil. Und was nicht subtil ist, kann keine gute Literatur sein. Erster Impuls, These für die Sendung. Es gibt keine gute Literatur, die lustig ist. So, das ist aber nicht meine These für die Sendung, sondern dann las ich ein bisschen quer und fand eine Laudatio von Daniel Kehlmann, der einmal sagte, zu oft gilt der Umstand, dass etwas Lachen macht, als Indiz für eine gewisse Mittellage des ästhetischen Werts. Große Kunst, so nehmen nicht ganz urteilsfeste Menschen an, solle trist sein, bedächtig, schwerfällig. Und Daniel Kehlmann schließt natürlich damit im Laufe der Laudatio, dass das falsch ist. Und auch ich habe eingesehen, das ist natürlich falsch. Denn mir fielen dann auf einmal große Schriftsteller ein, deutscher Sprache, die extrem lustig sind. Zum Beispiel Sascha Stanicic, bekanntermaßen großartig und großartig lustig. Und dann, jetzt kommen wir quasi zu meinem Aufhänger, Max Gold. Mm. Max Gold hat die Besonderheit, der kann absurd und grotesk, aber nicht gestelzt von Thema zu Thema springen, was offensichtlich seine literarische Methode ist, die aber nie aufgesetzt ist. Also der fängt an, spricht übers Holzparkett, dann über Tierdokus, über Gottfried Benns Gedichte, springt dann zu Vorschlaghammern, zum Vertriebskartellrecht und zurück und das Ganze in nur zwei Seiten und es ist unfassbar lustig. Allein schon, weil es so diese irren Verbindungen sind, Michael Mahr, also ihr seht, ich habe viel weiter gelesen, Michael Mahr hat dann mal über Max Gold gesagt, Max Gold hat den delikatesten und erfindungsreichsten Humor und seine Wolten sind nicht auszurechnen. Jetzt, ich bin fast fertig, fiel mir dann wiederum ein, Helge Schneider ist ja auch so jemand, aber Helge Schneider ist für mich immer ein Ticken drüber. Das ist schon alles immer so ganz lustig, aber zuweilen übertreibt er es dann wieder. Max Gold bleibt immer unter dieser Schwelle. Das ist also jemand, wo man sich nicht auf die Schenkel haut, sondern man lacht so leise in sich hinein und ab und zu liest man mal seinem Gegenüber auch was vor. Diese zitierte Laudatio von Kehlmann hat dieser übrigens auf Max Gold gehalten, als der den Kleistpreis erhielt. Und jetzt, nach langer Vorrede, endlich meine Frage in die Runde. Wie kommt es, dass es so wenig Literatur gibt, die aus sich heraus einfach lustig ist, aber nicht drüber? Warum ist es so schwierig, lustig zu sein, ohne über diese kleine Schwelle drüber zu flippen, dass es dann so dieses Karlauerige, dieses hier Onkel Albert Geburtstag wird?
Ich finde, drüber sein ist eine, also ganz hochgestochen gesagt, sehr interessante ästhetische Kategorie, weil die, glaube ich, sehr subjektiv ist. Also ich glaube, wenn man mal zum Beispiel ins Theater geht und sich da so einen Schwank anguckt, wo ja auch irgendwie sehr viel immer so Karlauer mit drin ist, was auch oft auf Slapstick-Humor hingespielt ist und einfach sehr mit dem Holzhammer ja sehr drüber ist oder ich das als sehr drüber bezeichnen würde, da sitzen da oft auch Leute, die schmeißen sich einfach weg und die sind auch sauer, wenn sie ins Theater gehen und es nicht bekommen. Deswegen, ja, ich weiß nicht, oder ich frage mich, ob dieses Drübersein nicht vielleicht eher sowas, ja, auch so ein bisschen so eine snobistische Kategorie oder so ein snobistisches, so einen snobistischen Beigeschmack hat.
Das Problem für mich bei so drüber sein oder lustig sein ist, dass in dem Moment, wo jemand mir was präsentiert, was ich lustig finden soll und ich weiß, ich soll das, kann ich es nicht mehr lustig finden. Also ich sage halt immer, ich habe gar keinen Humor, weil ich halt einfach Stand-up-Comedy, Helge Schneider, alles, was kommt und sagt, jetzt ist Fun, ist sofort für mich der Impuls, das gar nicht mehr lustig zu finden. Das bedeutet, ich habe sowieso ein Problem damit, wenn mir sowas überhaupt präsentiert wird, als jetzt wird's lustig. So, ja, vielleicht mein drüber, halt mein Drüberregister ist so weit unten, dass quasi alles drüber ist oder so.
Aber Kai, ist denn dein Drüberregister auch so weit unten?
Dass für mich so vieles drüber ist. Ich würde sagen, ich kann das, wenn Sachen so drüber sind und ich mich drauf einstellen kann, dann kann ich das schon auch genießen. Also, aber ich mag es nicht, wenn ich erwarte, dass etwas so eher so diesen sozusagen feinsinnigen Max-Gold-Humor zum Beispiel hat und dann werde ich halt doch irgendwie mit Slapstick und Holzhammer überrascht, dann funktioniert es nicht. Aber wenn ich weiß, ich gehe da jetzt rein und gucke mir irgendwie an, wie jemand aus einer Bananenschale auf einer Bananenschale ausrutscht, dann kann ich das auch lustig finden.
Es gibt ja eine Tradition der komischen Literatur, die eigentlich ja von Cervantes über Shakespeare bis hin zu Kafka reicht. Also über diese Autoren wurde jeweils immer gesagt, dass sie auch sehr lustig sind. Ich meine, von Shakespeare gibt es die Komödien und Don Quixote ist ja ein komischer Roman. Ich glaube, ein Problem mit dem Zusammenhang von großer Literatur und Humor ist, dass Humor oft schlecht altert. Also ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, Don Quixote zu lesen. Das soll ja zu seiner Zeit und auch noch Jahrhunderte danach ein Roman gewesen sein, der Leute extrem zum Lachen gebracht hat. Und ich sehe da eigentlich nur Leute, die ganze Zeit verprügelt werden oder irgendwo hinscheißen. Und das ist überhaupt nicht witzig, also zumindest aus meiner Perspektive und vor allem eigentlich grausam und langweilig. Und bei Shakespeare wiederum ist das Problem, dass die Wortwitze, die da verwendet werden, eben so quasi ja, irgendwie arkan sind und Referenzen haben, die halt irgendwie schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gelten, dass man das auch nicht gut verstehen kann. Das heißt, vielleicht ist literarischer Humor auch was, was einfach besonders gegenwärtig ist und dementsprechend irgendwie schnell verraucht. Also mich würde mal interessieren, wie Leute in, weiß ich nicht, 100 Jahren dann Max Gold lesen. Ich bin auch großer Max Gold Fan natürlich. Ich habe mal vor Jahren ein Seminar dazu gegeben und das war ziemlich erschreckend. Mache ich auch nie wieder, weil da saßen die Studierenden dann und ich dachte, das ist ja jetzt nicht mal dieses langweilige 18. Jahrhundert-Zeug. Das ist ja toll für die Studis und die saßen da und guckten mich komplett mit großem Unverständnis an und fanden es überhaupt nicht witzig. Da habe ich schon gedacht, oh je, so schnell kann es gehen.
Aber das ist ja auch, wenn man sich so mittelalterliche Satiren anguckt oder so, wo dann irgendwie auch so gefurzt wird und das alles sehr unflätig ist, das ist auch sehr...
Also ich möchte eine Lanze dafür brechen. Oh. Nein, ich muss unbedingt noch einen Satz sagen.
Wie lustig ich Cervantes fand.
Ich wollte sagen, die Isländer-Sagas sind 1000 Jahre alt und saukomisch.
Okay. Wirklich
witzig. Durftest du aber nicht mehr sagen.
Tja, es wird jetzt leider auch rausgeschnitten, Berit. wer kommt denn jetzt als nächstes im Alphabet? Glanz oder Haram?
Ja, verkehrt rum kann ich nicht. Du bist jetzt dran.
Ich bin dran. Okay, das passt total gut, weil ich kann nämlich so ein bisschen an Tillmanns These sozusagen anknüpfen mit der These, die ich mitgebracht habe. Ich würde die quasi auch ein bisschen umdrehen und sagen, wenn meine 8 Minuten jetzt laufen, ja. Meine These, die ich mitgebracht habe, ist, dass ich denke, dass viele Klassiker, die eigentlich eher so sehr ernst rezipiert werden, tatsächlich sehr, sehr funny sind und auch sehr viel Humor enthalten. Ich habe da zum Beispiel ganz kürzlich in meinem Urlaub mir Auf der Suche nach der verlorenen Zeit angetan von Marcel Proust, was ja immer so als so eine sehr, ja, so eine Suche nach den Verbindungen von Kunst und Leben gelesen wird und es geht um Eifersucht und um das Vergehen der Zeit und so ganz hochphilosophische Themen auch. Aber es ist auch einfach eine richtig fiese und lustige Satire auf die Pariser Oberschicht im ausgehenden 19. Jahrhundert. Genauso lustig ist auch Der Zauberberg an manchen Stellen von Thomas Mann. Oder auch ein sehr lustiger Autor, der zumindest in meiner Erfahrung auch immer gar nicht so humorvoll gelesen wird, ist Thomas Bernhard, der auch echt nerven kann, aber an vielen Stellen, finde ich, auch richtig, richtig lustig ist. Und ich frage mich, warum...
Aber so lautlachlustig oder eher so...
Teilweise schon lautlachlustig.
Okay. Das ist ein hartes Register.
Ich weiß. Aber ich hab mir tatsächlich noch ein Beispiel aufgeschrieben, was eher so, glaube ich, für meinen schwarzen Humor spricht. Aber ich fand es auch richtig lustig, als in der Odyssee von Homer dieser eine Gehilfe betrunken vom Dach fällt.
Und, das ist eher so bitte lächeln Niveau, von, wenn so im Fitnessstudio nur so Unfälle mit so Home-Recordings kommen, wo Leute dann irgendwie so eine Regentonne reinfallen.
Ja. So. Ja, nur dass die Leute dann nicht sterben, im Gegensatz zu Odysseus Gefährten da. Also das ist schon eher, glaube ich, so schwarzhumoriges Level. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber ja, viele Klassiker der Literatur sind eigentlich lustiger, als man einem so erzählt.
Dann kann ich es nämlich tatsächlich sagen. Ich fand, Cervantes fand ich, ich habe diese zweibändige Neuübersetzung gelesen, die jetzt auch nicht mehr ganz neu ist. Ich glaube von Susanne Lange, die ist bei Hansa erschienen. Und die fand ich tatsächlich, egal was Johannes sagt, extrem lustig. Da waren viele, viele Sachen drin, wenn man das ausblendet, dass da ständig irgendwie halt einer verhauen wird. Also allein was so Sancho Panza von sich gibt, sind so diese ganzen verdrehten Weisheiten und sowas, das ist natürlich antiquiert, aber es ist eine gute Übersetzung mit gutem Kommentar da hinten dran. Da waren Sachen dabei, die waren wirklich funny im Wortsinn. Und dann habe ich das sogar nochmal gehört als Hörbuch, gelesen von Christian Brückner, der bekannt ist als die Stimme von Robert De Niro. Ja. Das sind irgendwie, ich weiß es gar nicht, gefühlte 42 Stunden. Ich habe nicht 42 Stunden gelacht oder geschmunzelt, aber da sind einfach ein paar Stellen drin, wo man echt denkt, so wie Kai sagt, oh Mann, das ist lustig und das ist einfach 500, trotz 500 Jahren, jetzt grob überschlagen, die vergangen sind, ein richtig lustiges Ding. Was aber, ja, glaube ich, im Vorfeld mal so war, dass du das erwähnt hattest, Kai, war ja, dass es manchmal so ein bisschen so cringy lustig ist.
Ja. Yeah.
Bei Proust, ne?
Ja. Yeah.
Das finde ich ist eher so ein, das macht mir eher so ein, ist ja schon ein Wortsinn, so dieses unangenehme, das mag ich nicht so gerne. Und das gibt es ja bei vielen Sachen, also wenn ihr das beschrieben habt bei den, bei Cervantes jetzt eben, Johannes oder so, macht es da auch dieses Gefühl und das mag ich nicht und das finde ich auch nicht lustig.
Ich glaube, dass das, was du lustig findest bei Odysseus, wenn der vom Dach fällt, was ich auch lustig finde in den Isländer-Sagas. Und das ist nämlich so eine total übersteigerte, absurde Gewalt. Und eigentlich ist das der Humor, den ich auch bei John Wick sehe. Ich liebe nämlich John Wick, weil ich den so unglaublich lustig finde.
Diese Actionfilme mit Keanu Reeves in der Hauptrolle.
Ja, genau, wo einfach so 150 Leute niedergemetzelt werden. Es ist irgendwie, weil der Hund getötet worden ist. Und es macht eigentlich, also es ist eigentlich, ergibt keinen Sinn, aber es hat genau das gleiche Humorniveau wie so einige von diesen archaischen Texten, wo auch so völlig enthirnt irgendwie rumgemetzelt wird. Zum Beispiel in der Eyjolfs-Saga, Eyjolf begeht seinen ersten Mord, da ist er 3 Jahre alt. Und das ist halt der große Witz dieser Saga, dass er halt mit 3 Jahren jemanden einfach totschlägt. Und ich glaube, dieser Humor funktioniert für mich total gut, weil der so drüber ist. Und ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch aus der Gegenwartsperspektive und damals waren die alle so und haben sich echt mit 3 Jahren totgehauen. Ich glaube aber eigentlich eher nicht.
Das finde ich sehr interessant, weil Gewalt ist ja was eigentlich normalerweise nicht komisch ist, aber doch in vielen Fällen eben doch komisch. Und in der Humortheorie ist einer der Erklärungsmöglichkeiten, warum etwas lustig ist, ein Mangel an Fallhöhe, ein Mangel an quasi Relevanz. Also ein Witz, wo Leute zum Beispiel sterben, der ist deshalb witzig, weil wir nicht wissen, wer die Leute, die sterben, sind und kein persönliches oder moralisches Verhältnis zu denen haben. Und das zum Beispiel finde ich eine ganz gute Definition auch dafür, was lustig macht. Bei den Sagas würde ich mal davon ausgehen, dass das vielleicht nicht so gemeint war, aber das ist ja eben auch interessant, dass etwas eben nicht nur seinen Humor verlieren kann, wie zum Beispiel, und ich bleibe dabei, Cervantes, sondern seinen Humor auch gewinnen kann, dadurch, dass es aus der Perspektive von 1000 Jahren später einfach sehr lustig geworden ist.
Obwohl ich glaube, dass es tatsächlich schon so gemeint ist, weil es gibt da überall diese legendären Stellen, dass irgendjemandem so ein Speer in Unterleib gejagt wird und dann machen die halt immer so ironische Kommentare, sterbend halt. Also das ist in den Sagas schon angelegt und wurde dann im Western übernommen. Also dieses Kommentar machen, während man eben gerade weggemetzelt wird. Das verdanken wir den Isländer-Sagas.
Also auch
und
so
das
diese,
ist halt auch komisch.
Also auch so diese One-Liner, die dann irgendwie James Bond oder weiß ich nicht, Bruce Willis
genau.
von sich gibt.
Genau, die gibt es da auch schon alle. Und die sind super witzig.
Aber würdet ihr sagen, also ich würde noch gerne nochmal so auf so das wieder so ein bisschen so in Richtung meiner These einfangen wollen. Ich habe so überlegt dann so, warum ist das so, dass diese Bücher so als Klassiker gelten und man immer so über die ernsthaften Themen spricht, aber die auch lustig sind. Und ich hatte dann so den Gedanken, dass es vielleicht wie bei so einem guten Familienfilm einfach ist, dass ein Klassiker, ein wirklich gutes Buch, auf das sich alle einigen können, auch die ganze Bandbreite der Gefühle anspricht.
Ja, also, dass Leute es halt als Witz lesen können und dann lesen sie halt was eigentlich super trocken ist, wie zum Beispiel Thomas Bernhard. Und
nein, ich glaube, nein.
Vielleicht soll ich das als Witz rezipieren.
Das, was Keister beschreibt, ist doch schlichterdings einfach die Definition für große Kunst. Was zum Lachen, was zum Weinen, was zum Nachdenken.
Und was zum Naschen.
Bandbreite. Ja, genau. Das ist quasi und das was, große was Überraschungsei eigentlich, das Überraschungsei der Ästhetik. Nein, aber das ist also die Tradition der Literaturgeschichte ist ja eine, die eben auch auf Komik und Humor beruht. Und manchmal wird man da, ich kenne das noch aus der Germanistik, da wurde dann immer der feine Humor von Thomas Mann gelobt. Und ich habe danach gesucht und gesucht und fand ihn nicht. Aber zum Beispiel Thomas Bernhard, das ist ja schon ein Autor, der eigentlich nur genießbar ist, wenn man ihn als komischen Autor liest, weil diese ständigen, schwallenden Wiederholungen und diese ja teilweise absolut hyperbolischen Beschimpfungen, die sind natürlich, das ist natürlich lustig gemeint. Das ist eine Form von verbaler Humor, anders kann man das ja nicht ernst nehmen. Allerdings habe ich da schon auch gerade auch wiederum in meinem Fach Leute erwischt, die das, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen haben. Ich meine, das ist ja inzwischen fast ein Klischee, jetzt hier im Kafka ja zu sagen, dass Kafka eigentlich lustig ist, aber es stimmt natürlich auch.
Ich musste immer an diese beiden Gehilfen in das Schloss denken. Das sind solche Slapstick-Figuren.
Perfektes Ende. Perfekt. Ich bin dran, ne?
Ja, nach vor H kommt Glanz.
Genau. Und ich bin auch angetreten mit meiner Mission, das Niveau dieses Podcasts zu senken.
Okay, warte, ich starte deinen Timer. Genau jetzt.
Genau. Also als erstes habe ich gedacht, ich mache komische Lyrik auf Twitter, weil ich solche Leute wie Brian Bilston zum Beispiel total witzig finde, die ganze Zeit so Alltagsgeschichten und Politik kommentieren mit lustigen Gedichten und ich glaube, soziale Medien sind der beste Ort für komische Lyrik. Aber das habe ich dann hinweggelassen, weil ich nämlich dachte, wir müssen eigentlich, wenn wir über lustige Bücher sprechen, über das lustigste Genre überhaupt sprechen, nämlich das einzige Genre, was auf Amazon ständig beworben wird mit Laugh Out Loud Funny. Und das ist Romance. Und solche cozy Crimes wie irgendwie so der Croissant und irgendwas, französischer Kommissar in irgendwas. Sowas wird auch mit urkomisch beworben, aber Laugh Out Loud Funny hängt als sozusagen Marketing-Tagline vor allem an so Chick-Lit dran, also Gegenwarts oder in der Gegenwart spielende Literatur, in der so soziale Situationen humorvoll dann erzählt werden. Und die sind oft echt auch richtig lustig. Und ich glaube, das Buch, was vielleicht die meisten irgendwie so einen Bezug zu haben, ist Helen Fieldings Bridget Jones. Das ist halt ein Laugh-Out-Loud-Funny-Buch, weil es halt diese Cringe-Comedy dieser Hauptfigur in ihrem sozusagen Alltagsleben in England schildert. Und ich glaube, da sind sie die lustigen Bücher. Und jetzt reden wir nicht über Cervantes und Kafka und Shakespeare, sondern über Laugh-Out-Loud-Funny-Romcom.
Also ich würde sagen, bis jetzt ist es dir nicht so ganz gelungen, das Humor, das Niveau dieses Podcasts zu senken, weil Bridget Jones von Helen Fielding wurde ja zum Beispiel auch von der New York Times, von den Literaturkritikern dort auf so eine Liste der lustigsten Bücher seit Catch 22 von Joseph Heller gewählt und die waren auch sehr begeistert und sich sehr einig, dass es ein witziges Buch ist. Und ich bin ja großer Fan von den Filmen, muss ich sagen.
Ja, es ist halt, aber ich frage mich eben, ob sozusagen dieses wirkliche Loslachen, also was, ich meine, ne, wenn wir jetzt Thomas Bernhard als lustige Literatur lesen, lachen wir ja nicht laut los. Und ich meine, in Islander Saga, es gibt so 2-3 Stellen, wo es halt so absurd ist, dass man irgendwie auch loslacht. Aber wirklich, dass man ein Buch liest und man muss laut lachen, weil die Situation so absurd ist, ist für mich das einzige Genre, was das liefert, ist eben Chick-Lit, Gegenwartsliteratur, wo halt eben wie bei Bridget Jones halt so absurde Szenen produziert werden, dass man wirklich lachen muss.
Ich überlege gerade so, Chick-Lit ist natürlich so ein bisschen so ein leicht abwertender Begriff für Literatur, die in Anführungszeichen für Frauen gedacht ist, aber...
Ja, ich habe den reclaimed. Ich meine das total positiv.
Okay, aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend, dass es halt wieder so einem Genre, was eher so quasi weiblich konnotiert ist, zugeschrieben wird. Johannes Tillmann, glaubt ihr, dass es irgendwie auch so eine quasi so ein männliches Pendant dazu gibt? Lustige Literatur für Männer?
Ja, ich finde tatsächlich dieses, was ich am Anfang sagte, also diese Tommy Jaud-Geschichte, das war ja so Vollidiot, was dann irgendwie mit Oliver Pocher oder Resturlaub oder so verfilmt wurde.
Ja.
Und ich glaube, das war schon wirklich gedacht als Pendant, so ein bisschen so ein Verlierermann, der so durch die Welt stolpert und dann passieren ihm immer völlig absurde Sachen und man haut
Nick
sich dann
Hornby
auf die
Schenkel. Schreibt auch solche Bücher, ne? Irgendwie, oder? Nick Hornby? Ja, der schreibt doch auch solche Bücher, die so, diese wacky Protagonisten, wo man dann halt schon auch doch mal lachen muss.
Ja, so, was hat er so High Fidelity und sowas?
Genau. Ja, genau. Aber ich glaube, der macht das so ein bisschen liebevoller mit seinen Figuren. Und das andere ist schon so ein ziemliches Uff, hau drauf. Und das ist wahrscheinlich, und das ist ja auch so genauso diese Zeit. Also ich glaube, also wenn ich mich da recht entsinne, war so Tommy Yaut, so diese ersten Riesenerfolge, das war so Mitte der Nullerjahre. Und das war dann auch so die Zeit, wo dann irgendwie so ein Mario Barth mit seinem stadionfüllenden Schenkelklopfen.
Aber damit ziehst du es auf Schenkelklopfen. Die Helen Fielding ist echt schlau. Also das ist ja, da muss genau ich halt nicht sagen,
da habe ich jetzt eine Lücke leider. Also da ist der Kanon bei mir nicht ganz geschlossen, weil ich weder Film noch Buch gelesen habe. Ich suchte jetzt nur gerade nach quasi Männer-Pendant.
Ja, ich frage mich halt, ob dieses relativ abgewertete Genre mit dem sozusagen Monika Chiclet, den man irgendwie abwertend lesen kann, den wir hier aber jetzt ja positiv verwenden, ob das sozusagen funny sein darf, weil es sowieso nicht ernst genommen wird. Und deswegen ist da so viel Humor zu finden.
Ich finde es interessant. Ich glaube, es ist Zeit für eine Taxonomie. Zumindest sollten wir mal unterscheiden, weil ich glaube, jetzt haben wir quasi verschiedene Formen des Humors, des Lachens, der Rezeption eigentlich thematisiert. Und ich glaube, wir unterscheiden die ganze Zeit zwischen einerseits Laugh out loud, also laut lachen, und Schmunzeln. Und da scheint es schon auch so einen Wertungsunterschied zu geben. Also das Lautlachen ist eigentlich das, was wir wollen, weil das sozusagen mit dem sich vermischt, was wir als Humor bezeichnen, als komisch. Und das Schmunzeln ist quasi so eine edle, vielleicht literaturaffinere Form der Rezeption. Und das finde ich interessant in dem Zusammenhang. Und vielleicht ich glaube, das Lautlachen, das beruht ja, ist ja ein spezifischer Effekt. Und Literatur, Hochliteratur ist ja im Verlauf der Moderne immer so kodiert worden, dass es eben keine krassen Effekte auslöst, weil das ist pornografisch, das ist oberflächlich. Ich glaube, deshalb hat es das Lautlachen schwer und dafür hat sich dann quasi das Schmunzeln sozusagen so als bürgerlich-oberschichtige Elite-Reaktion auf den feinen Humor eines Buches entwickelt. Und deshalb darf quasi Bridget Jones Lautlachen auslösen, aber Max Gold, ja, schmunzeln.
Aber bei Max Gold muss man doch auch laut lachen.
Ja, vielleicht, okay, schlechtes Beispiel.
Ich muss da eher schmunzeln. Für mich ist das schon Schmunzellachen.
Ach, Berit, du übernimmst jetzt meine wissenschaftliche Taxonomie sofort.
Natürlich. Ich sorge für die Verbreitung. Nee, ich habe eine Überlegung, und zwar, wir haben doch vorhin darüber gesprochen, dass Heinz Erhardts Die Made, dass das lustig ist, weil Heinz Erhardt einfach saukomisch ist. Ich habe das nämlich neulich gehört mit meinem Kind und wir haben wirklich so grunzlachend auf dem Bett gelegen und das passiert wirklich nicht so oft, also wenn man irgendwas hört. Und ich frage mich, ob bei Rom-Com Chiclet, diesen ganzen Laugh Out Loud Funny Büchern, ob die Erzählerstimme so unglaublich witzig ist, dass man sozusagen, man hat den Heinz Erhardt als Erzählinstanz. Also es ist halt nicht der Heinz Erhardt, sondern es ist halt die Bridget Jones, aber die halt die ganze Zeit so lakonisch und funny und im Alltag sind, dass man das irgendwie, dass das das laute Lachen ermöglicht. Und dass das eben in vielen anderen bürgerlichen schmunzellustigen Texten eben nicht so ist, weil da die Erzählinstanz schon nicht so krass lächerlich gemacht wird. Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Schmunzeln wird mir hier so abgewertet.
Ja, das stimmt. Ich wollte da eigentlich gar keine wertende, aber habe ich natürlich jetzt trotzdem eingeführt, keine wertende Sache draus machen.
Schmunzeln ist jetzt auch so ein bisschen so von oben herab.
Ja, ihr könnt halt schmunzeln. Bei Cervantes schmunzeln und ich laugh out loud bei Bridget Jones.
Ich glaube, ich würde bei euch beiden mitmachen. Ich mache gerne so die Brücke zwischen Cervantes und Bridget Jones. Aber es klingt ja fast so ein bisschen so, als ob es, Berit, in dein Gedanke so ein bisschen ist, dass es schon irgendwie so einen ernsthaften Kern in dem Humor braucht. Also den man auch ernst nehmen kann und der irgendwie mehr ist als ein Witzeerzähler.
Ja, genau. Also das halt irgendwie dieses Nachdenken über, wie absurd und schwierig es ist in unserer Gegenwart, ich weiß nicht, sowas wie romantische Liebe zu tun. Das ist ja bei Helen Fielding sind ja diese ganzen Diät und wie finde ich einen Partner und meine Eltern setzen mich unter Druck und jetzt auch noch scheiß Weihnachten. Also da kommt ja der Humor raus und der ist ja relativ subtil gebaut, aber der ist halt vor allem funny, weil...
Oh Gott.
Okay.
Jetzt hätte ich fast einen Herzinfarkt gekriegt. Das wäre sehr cool.
Das wäre auch laugh out loud funny.
Ja. Wo ist Johannes?
Seid ihr alle noch da?
Ja.
Alle noch da. Jetzt bin ich dran, ne? Mir ist gerade aufgefallen, ich kann den Übergang eigentlich ganz gut gestalten.
Super. Und zwar. Dann the stage is yours.
Sehr schön. Die Berit meinte gerade, dass die Erzählerstimme ja manchmal das Lustige ist. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass die Frage ja sein muss, was an der Literatur ist eigentlich lustig? Was ist an dem Buch eigentlich lustig? Und das können ja verschiedene Dinge sein. Und man kann zum Beispiel sagen, die Handlung ist lustig. Also Cervantes, jemand wird verprügelt, das ist lustig. Oder die Handlung ist gar nicht so lustig, aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, ist lustig. Und der Roman, den ich mitgebracht habe, ist nämlich Eckhart Henscheids Die Vollidioten mit dem Untertitel Ein historischer Roman aus dem Jahr 1972. Ein Roman von 1973. Allein das finde ich schon ein bisschen lustig. Und das ist so ein Schlüsselroman über die linke WG-Szene im Frankfurt der 70er Jahre. Da spielt vor allem das Personal der neuen Frankfurter Schule, also Max Gold gehört später dann auch dazu, um diese Satirezeitschrift Pardon, später Titanic eine Rolle. Aber man muss das alles gar nicht wissen. Was den Roman lustig macht, ist, dass es eigentlich um so ein Milieu von ja, Schöngeistern und Faulenzern geht, die in Frankfurt im Nordend abhängen und trinken und dummes Zeug reden. Und die Handlung ist einfach komplett nichtig. Was aber das Ganze so lustig macht, ist eben diese extreme Ereignisarmut wird von einem extrem pompösen Erzähler, der eigentlich den Erzählern von Dostojewski nachempfunden ist, erzählt, der das alles super wichtig nimmt. Der zum Beispiel auch die Figuren nicht mit Vornamen anspricht, sondern immer nur von Herrn Jakob und Fräulein Tschernatzke und Herrn Klose redet. Und das Ganze ist in langen Sätzen und in intellektualisierten Passagen vorgetragen. Es wird aber relativ schnell klar, dass es eigentlich um gar nichts geht. Und genau diese Diskrepanz zwischen High und Low, das ist das, was da eben das Ganze so lustig macht. Also im Wesentlichen das komische Potenzial von Hochliteratur, aber eben in Bezug auf einen inhaltlich komplett nichtige Sache. Und es gibt dann zum Beispiel eine Figur, den Herrn Klosen, und der leiht sich ständig Geld von allen. Der hat so einen Leitsatz, kannst du mir 20 Mark borgen? Und das wird immer absurder, wie der versucht, sich eben dieses Geld zu leihen. Und der Erzähler redet da ewig drüber und nimmt das dann so auseinander. Eine ganze Analyse dieses Satzes, kannst du mir 20 Mark borgen? Es ist quasi schwer, diese Komik jetzt in der Erzählung zu evozieren, aber ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Roman, der vor allem davon lebt, wie es erzählt ist und wie quasi dieses Hoch und Tief aufeinanderstoßen.
Jetzt hast du diesen Moment wie in deinem Seminar, oder? Dass wir jetzt alle sagen, wir finden es überhaupt nicht witzig.
Damit kann ich gut leben. Ich habe ja schon gesagt, das ist natürlich schwer für so eine Podcast-Folge, dass wir jetzt natürlich nicht, wir können jetzt nur behaupten, dass es witzig ist. Aber wir können natürlich.
Aber das ist doch auch so total interessant, weil man so angegriffen ist, wenn man was witzig findet und jemand sitzt daneben und sagt, das ist halt gar nicht witzig, ne?
Das stimmt.
Ich wollte es nur mal sozusagen
mal ausprobieren,
auch noch in diesen Podcast einbringen.
Wut und Wertung, da wird man dann gleich wütend.
Aber ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen das perfekte Beispiel ist für das, was du das, Berit, in der Runde von Tillmann gesagt hat, dass guter Humor auch so eine gewisse Fallhöhe braucht. Mhm. Und dass es, wenn einem die Figuren egal sind, es irgendwie auch nicht funktioniert. War das, was du gesagt hast?
Nee, das war das, was Johannes gesagt hat, weil er hat das schon vorbereitet für jetzt. Der Ball wurde schon hingelegt und jetzt wurde er gespielt.
Ich habe leider, das ist jetzt ein Missverständnis, ich meinte, dass quasi ein Mangel an Fallhöhe es lustig macht, wenn jemand stolpert oder Gewalt erfährt. Aber genau, egal dürfen einem die Figuren natürlich auch nicht sein. Das stimmt natürlich. Also man muss eine gewisse Form von Identifikation mit ihnen entwickeln. Das Problem ist halt, das ist ja der Unterschied zwischen Tragödie und Komödie, auch in der Reaktion. Wir lachen natürlich nicht über Dinge, die traurig oder bedrückend sind. Und die Frage ist ja, wie schafft es ein Text, nicht bedrückend zu sein und trotzdem spannend? Also es muss ja irgendeinen Konflikt geben. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel eine schreckliche Krankheit hat, dann ist das ja per se erstmal nicht witzig. Und die Frage ist ja, wie macht man das witzig? Und eine Möglichkeit ist, indem man zum Beispiel die Identifikation mit der Figur irgendwie aufhebt. Dafür sorgt, dass wir gar keine tiefere Verbindung zu der Figur aufbauen und vielleicht sogar freuen, dass es der Figur schlecht geht. Schadenfreude ist ja eine sehr wichtige Funktion von komischer Literatur.
Aber sag mal jetzt, das Buch, was du gerade meinst, ich habe den Titel schon wieder vergessen, man sollte ihn
die
wahrscheinlich kennen.
Die Vollidioten von Eckhart Henscheid.
Genau, weil ich habe ja einen anderen oder keinen Humor. Aber sag mal, in der Taxonomie von Lautlachen, Schmunzeln, mild smirken, hihi denken, was ist da deine Reaktion?
Also es ist tatsächlich so, dass Henscheid, der einer meiner Lieblingsautoren ist, ist jemand, über den kann ich wirklich auch laut lachen. Das sind aber keine Gags in dem Sinne, sondern sprachliche Absurditäten. Eigentlich ist der quasi in der Tradition von von Bernhard, nur halt wirklich lustig.
Kleiner Diss nebenbei eingepflegt.
Also wirklich, wirklich lustig. Also auch so der intendiert lustig. Und das ist schwer zu beschreiben, aber der ist zum Beispiel auch ein großer Polemiker, der auch so Ad hominem-Polemiken geschrieben hat gegen Leute, die halt in den 80er Jahren irgendwie berühmt waren. Und das ist teilweise so witzig, weil er quasi mit so einer barocken Haut drauf Polterigkeit dann quasi auch so teilweise nichtige Personen beschreibt. Ich kann darüber laut lachen. Ich kann mir aber auch vorstellen, und damit sind wir bei einer großen Frage des Humors, dass es eben auch ein bisschen subjektiv ist.
Ja, ich würde sagen, es ist auch dann wieder, es wurde am Anfang schon angedeutet, ist ja schon wieder auch so eine Milieufrage und so eine Frage, was der Leser an Voraussetzungen hat. Also jetzt kurz nochmal zurück zu Max Gold. Das ist ja auch so, wenn du diese ganzen Milieus, die beschrieben werden, nicht kennst, dann ist das einfach null lustig. Dann sind das Beschreibungen von irgendwelchen umständlichen Sachen, wo man denkt, was hat das Ganze mit mir zu tun? Und hier jetzt bei Henscheid, auch das habe ich nicht gelesen, aber im Vorfeld schon mit Johannes besprochen, ich habe es im Regal stehen, was ja schon ein erster Schritt ist, um es irgendwann zu lesen, kann ich mir vorstellen, dass gerade so dieses, also Frankfurt in den 70er Jahren ist halt 50 Jahre her, dass auch da wieder so das abnimmt, ne, was wir auch mit den Klassikern hatten, dass die Leute einfach damit nichts mehr anfangen können und das dann komplett seinen Witz verliert. Und das ist natürlich bei so einem voraussetzungsreichen Humor im Endeffekt der Tod. Muss man sagen, da liest es ja gar keiner mehr, weil der Witz weg ist. Jedenfalls liest es keiner mehr so.
Und wenn dann kein Gemetzel drinne ist, dann ist es genau. Gestorben.
das meinte ich ja, dass nicht einer stirbt.
Ja, genau.
Das meinte ich ja, dass jeder gute Humor ist ja voraussetzungsreich. Ich glaube, der einzige nicht voraussetzungsreiche Humor ist halt so Körperhumor, wo Leute stolpern und in den Kuhfladen fallen, was auch zugegebenermaßen lustig sein kann, aber sich eben dann auch irgendwann erschöpft. Und genau, das ist natürlich ein Problem, dass man dann...
Und das unterscheidet wahrscheinlich den Humor vom Klamauk. Dass der Humor einfach entsprechende Voraussetzungen braucht, um zu funktionieren und zu zünden. Das ist ja schön bei Literatur, wenn man dann weiß, okay, man kann, ne, es gibt den Raum, um Sachen zu entwickeln. Und wenn halt nach 50 Seiten erst der Witz zündet, weil du über 50 Seiten das irgendwie aufgebaut und eingeflochten hast, hat vielleicht die Hälfte der Leser das nicht mehr mitbekommen, aber ist umso schöner, intelligenter gestrickt, gebaut. Und bei anderen Sachen ist es dann halt so dieses Hoppala, hier kommt der Witz, dann hauen die Leute sich halt auf die Schenkel. Und bei dem anderen ist es eher das wissende, kluge Verstehen, was einem dann nicht auf die Schenkel hauen lässt, sondern dann schmunzelt man eben nur.
Ich glaube, diese Voraussetzung steckt aber auch schon eigentlich darin, wie Johannes den Roman anmoderiert hat, wenn er sagt, es gilt auch so ein bisschen als Schlüsselroman für diese Zeit.
Es wurde auch Dostojewski gesagt. Also ich meine, in dem Moment weiß ich, das ist kein Love-out-loud-Humor.
Moment. Wenn wir jetzt schon beim nächsten Thema sind, Eckart Henscheid hat auch ein wichtiges Buch über Dostojewskis Lachen geschrieben und stellt sich raus, nicht nur Kafka, Bernhard, die Odyssee und andere große Autoren der Weltliteratur, sondern auch Dostojewski eigentlich ein komischer Autor. Und das stimmt tatsächlich. Also wenn man Dostojewski liest, dann ist das tatsächlich sehr... sehr lustig oft.
Und schade, dass das alles nach dem Tusch jetzt rausgeschnitten
wird. Ja, genau.
Ja, genau, das ist leider vorbei.
Aber ich würde da auch noch,
das schon auf die Abschlussrunde hier.
Ich würde das auch unterschreiben. Ich würde jetzt sagen, Dostojewski, zumindest das, was ich von ihm gelesen habe, ist nicht Love Out Loud funny, sondern auch eher so schmunzelig. Aber mir gefällt, dass es irgendwie alles so ein bisschen überdreht und hysterisch ist bei ihm. Also wieder so, viel zu intensiv dafür, dass eigentlich Nichtigkeiten passieren.
Mhm. Ja, und mir ist jetzt übrigens zum Ende der Folge auch noch eingefallen, wann ich jetzt letzte Mal richtig laut über Literatur gelacht habe. Und es ist noch gar nicht lange her, nämlich nur eine Woche oder so. Ich habe ein Insta-Reel gesehen, wo eine Frau gespielt hat, wie sie ihre Wohnung putzt und dabei Hörbuch hört. Und die Hörbücher, die sie gehört haben, waren halt so ganz hardcore Fairy-Smut. Und jedes Mal, also sie macht ja diese total alltäglichen, super
Basic-Smut. Du musst, glaube ich, einmal ganz kurz Fairy-Smut einführen.
Fairy-Smut ist sozusagen so Erotika im Fantasy-Milieu. Großer Trend, der aber auch ganz krass komisch rezipiert wird auf TikTok, in so Videos, wo sich darüber lustig gemacht wird. Und sie putzt halt die Toilette und parallel werden halt immer diese Sätze laut vorgelesen. Und es ist so super witzig für mich gewesen, weil halt diese unglaublich harte Erotika, während diese Frau halt mit dieser Klobürste in dieser Toilette zugange war und dann ihr Gesichtsausdruck, göttlich. Großer Moment für mich über Literatur.
Aber ist denn das überhaupt noch Literatur dann?
Klar.
Nein, weil der Witz, der ist ja nicht mehr,
ach so,
der ist ja nicht im Buch, der ist ja, ja, in dieser Verbindung,
ja,
mit,
du meinst, es ist eher so Literatur Leistung. Du meinst eher so Literatur, wie so eine Buchkerze Literatur ist. So literaturnaher Humor. Ja, vielleicht. Ist das der Literaturhumor, über den ich dann lachen kann? So Rezeptionsjokes.
Timmern, hast du noch einen lustigen Buchtipp für uns?
Lest doch mal wieder Berts Katastrophen. Extrem gut. Und natürlich Max Gold, ein Buch namens Zimbo. Sie werden kaum ertragen, was ihnen mitgeteilt wird.
Timmern, ich glaube, Gregs Tagebuch könnte auch was. Und ich
bin ja leider ein bisschen ausgewachsen.
Können wir nicht enden darauf, warum dieses Jakob Nolte Buch funny ist?
Ja, ich kann das.
Den wir angefangen haben.
Genau, ich kann das einmal in so einem Satz erzählen. Ich finde, es ist eine ganz großartige Parodie auf den deutschen Fernsehkrimi und die Diskurse um kritische Männlichkeit.
Und Laugh Out Loud oder Schmunzel?
Ich fand's Laugh Out Loud funny.
Okay.
Hm. Klingt aber total interessant. Nächste Folge über traurige Bücher.
Ja, genau. Cry out loud.
Gutes Cry out loud. Good Cry. Was wäre denn da die Taxonomie? Was ist das? Also,
ich glaube, die Taxonomie, die können wir ja bis in 4 Wochen uns dann nochmal überlegen. Bis zur nächsten Ausgabe Lakonisch Elegant Meets 54 Books. Die gibt es immer am letzten Donnerstag im Monat. In diesem Monat waren mit dabei Berit Glanz. Danke, Berit.
Ja.
Johannes Franz.
Bitte sagt man dann, ne?
Auch von mir ein Dankeschön.
Und Tilman Witterling, danke dir.
Herzlichen Dank.
Und mein Name ist Kais Harabi. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns auch lustige Literaturtipps schicken. Welche Bücher haben euch zum Lachen gebracht? Schickt eine Mail an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Ihr könnt auch für mehr Literaturdiskurs bei 54books.de vorbeischauen oder auch mal bei uns in der DLF-Audiothek in die ganzen Literaturmagazine reinhören, in den Büchermarkt oder in die Lesart zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.